willkommen zusammen zur Folge Nummer 52 von Watch This. Könnt ihr auch sagen, zur Märchenstunde. Heute mal etwas sonderbares Programm. Wir werden nicht über Trailer oder News sprechen, sondern uns auf ein Thema konzentrieren. Deshalb ist auch heute nur der Sebastian bei mir. Hi.
Hallo.
Der Henning, der genießt die Freizeit. Er schläft oder nutzt die Zeit irgendwie sinnvoll, so wie ich das auch tun sollte. Wir sind aber ja eh schon hier eine Woche im Verzug. Sorry an alle, die warten. Freut uns natürlich, dass ihr warten müsst, aber dass wir so begehrt sind. Und ja, worum soll es nun heute gehen? Um Harry Potter. Und da kann Henning nicht mitreden, weil der kriegt da immer Angst. Und deshalb, ich wurde, 2 Wochen ist es jetzt her, wurde ich dazu genötigt, mir den aktuellen Film, der jetzt halt im Kino läuft, anzugucken. Ja, long story short, ich bin dann den weiblichen Argumenten erlegen, um das mal total bescheuert zu formulieren, was da abgelaufen ist. Ein paar Details zu diesem Kinobesuch besprechen wir sowieso irgendwie am Freitag noch, aber das soll jetzt hier keinen Platz finden. Ich hatte leider etwas ungute Bedingungen. Zum einen musste ich in Deutsch gucken, was ich ganz furchtbar fand. Und zum anderen, ich kannte ja noch nichts von dem Vorgeschichtskram. Ja, also das war auch irgendwie nicht so ideal. Ich wollte ja immer warten, bis der letzte Film dann im Kino ist, damit ich mir alles am Stück angucken kann. Ich war ja schon über diese Schwelle hinaus, dass ich mich komplett verweigere. Auch die Phase gab es in meinem Leben. Und bislang war mein Standpunkt dann quasi, ja, das wird vermutlich schon ganz unterhaltsam sein, aber reizt mich nicht so, als dass ich das jetzt direkt sehen wollen würde, sondern ich nutze eben dann die Gelegenheit, wenn ich alles schauen kann, dass ich auch alles schaue. Das, ja, hat sich dann eben nicht so ergeben, wie ich das geplant hatte. Und die letzten 2 Wochen habe ich dann auch direkt gleich genutzt, habe am Wochenende nach diesem Kinobesuch erstmal die 6 Filme, die es schon gibt, mir angeguckt. Das geht relativ schnell, die Filme sind ja nicht ganz so lang. Und außerdem hole ich jetzt auch die komplette Geschichte nach mit Hörbüchern zum Lesen. Ich weiß nicht, ich glaube, ich lese einfach nicht schnell genug. Ich verstehe nicht, wie Leute so viel lesen können. Ich brauche da ewig, weil ich mich alle paar Zeilen irgendwie dann in meiner eigenen Fantasie wieder verliere. Das ist ganz schlimm. Ja, jedenfalls Hörbücher, wie gesagt, die ungekürzten Hörbücher, das war mir wichtig, sonst hätte ich es doch irgendwie lesen müssen. Ja, ich will schon wirklich dann alles, sonst bringt mir das Anhören ja auch nichts.
Es gibt gekürzte Hörbücher?
Natürlich, ganz viel.
Echt?
Damit das auch nicht so lange dauert. Ja, ich finde es auch sehr, sehr komisch. Also ich war dann relativ froh, als ich entdeckt habe, dass es tatsächlich die englischen Hörbücher ungekürzt gibt, gelesen von Stephen Fry. Was ja einfach mal, das ist halt echt herrlich, der könnte irgendwie auch, weiß ich nicht, Berichte aus dem OP-Saal mir vorlesen und ich fände es einfach toll und würde eingelullt zufrieden einschlafen dann. Also das ist ziemlich klasse, ich bin jetzt beim 4. Buch und da macht sich halt schon der Unterschied auch zu den Filmen breit. Irgendwie die ersten 2 Hörbücher haben jeweils so 12 bis 13 Stunden. Und dann ab dem 3. sind es über einen Tag lang oder so. Alle Hörbücher zusammen nehmen so 5,5 Tage reine Spielzeit ein. Aber naja, ich komme voran mit wenig Schlaf und ich würde jetzt noch nicht sagen, dass ich direkt vom Fieber befallen bin, aber gut. Ich hoffe, es hat jetzt noch nicht jeder abgeschalten, der gar nichts von Harry Potter hält. Wenn ihr noch nicht mit der Materie vertraut seid, dann solltet ihr demnächst, ich kündige es dann noch an, das Kapitel wechseln. Wir sprechen jetzt erstmal einfach über diesen aktuellen Film, den hat Sebastian auch geguckt mittlerweile. Und danach einfach munter über diese 6 bisherigen Werke und so das Franchise an sich und die Bücher im Vergleich und was weiß ich nicht. Auch dann später ist Spoilerfreiheit für eben alles bis einschließlich Teil 6, aber ich denke, auch wenn man es noch nicht kennt, dann kann man eh nicht so viel draus ziehen, weil man die Namen nicht kennt und was weiß ich nicht. Also zum Kennenlernen könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass das taugt auch. Ansonsten, falls ihr mit der Thematik oder der Geschichte den Filmen vertraut seid, den aktuellen noch nicht gesehen habt, dann springt ihr auch über das Kapitel einfach, ne? Da wird gespoilert. Oder potenziell jedenfalls. Genau. Und ansonsten, wenn ihr das alles doof findet und so wie Henning seht, dann, also, wobei wir ihm vielleicht Unrecht tun, ne? Vielleicht hat er dieselbe Taktik wie ich, weiß ich jetzt gar nicht. Jedenfalls, ja, die nächste normale Folge kommt auch. So ist es nicht, ne? Gut. Dann, also nutzt jetzt eure letzten paar Sekunden, um nochmal auf Next zu drücken, falls ihr den aktuellen Film noch nicht gesehen habt. Oder natürlich, falls ihr könntet ja auch das Buch gelesen haben, ne? Soll ja auch Leute geben, die noch was lesen. Ja. Aber wenn ihr nicht 7.1 gespoilert werden wollt, dann jetzt auf Weiter gedrückt haben. Und ja, zur Story an sich müssen wir, glaube ich, auch gar nicht so viel sagen bei diesem 7.1-Film, oder? Weil
Nö, glaube nicht.
Wer den gesehen hat und sich das jetzt hier anhört, der weiß auch, worum es geht. Das ist irgendwie ein bisschen sinnlos. Ich fände halt natürlich direkt mal ganz interessant, eine Einschätzung zur Qualität des Films von dir zu hören. Du bist ja schon mit der gesamten Geschichte vertraut, nicht wahr?
Ja.
Genau.
Also, ich fand den eigentlich qualitativ ziemlich gut. Was manchmal etwas komisch war, dass es, also manchmal kam es sogar für mich, obwohl ich ja die Geschichte dahinter schon davor kannte, etwas zerstückelt vor. Also, dass einfach quasi so die wichtigsten Stücke aneinander gesetzt wurden, aber die Verbindung halt so runtergekürzt wurde, dass es halt irgendwie zu wirr war. Ja, es gab auch ganz, sogar für mich für Momente, wo ich dachte, hä, was ist denn da jetzt oder was macht denn das jetzt da oder was soll das?
Okay.
Und aber sonst, also so grundsätzlich so vom Feeling her und von der Spannung her und überhaupt fand ich den, ist eigentlich einen sehr, sehr guten Film.
Ja, doch, ich fand ihn auch sehr unterhaltsam und zwar eben, obwohl ich halt kaum Vorkenntnisse hatte. Ich meine, natürlich im Internet läuft ja irgendwie an jeder Ecke irgendwelches Bildmaterial und sonst was vor die Augen. Das heißt, die meisten Charaktere kannte ich eh schon. Ich habe jetzt dann so in den ersten 10 Minuten alle Vermutungen, wer da nun genau wer ist, von den Namen her bestätigt bekommen. Das war auch ganz interessante Erfahrung. Aber habe mich einigermaßen gut zurechtgefunden eigentlich sogar, fand ich ganz interessant. Ich konnte natürlich mit so, weiß ich nicht, Begriffen wie Muggel oder sonst was erstmal gar nichts anfangen.
Ja, das wundert mich jetzt fast ein bisschen, weil mein Eindruck war, dass die jetzt in dem Film doch ordentlich darauf setzen, dass man schon die Vorgeschichte kennt und nicht mehr so, wie es durchaus bisher immer wieder war, auch so die Gelegenheitsgucker mit einfangen wollen. Also ich fand, sie sind schon direkt eingestiegen, ohne viel Blabla und haben auch, weiß nicht, ich glaube, das mit den Horcruxen, das wird nicht sonderlich erklärt, oder? Was das ist
gar
und
nicht,
so.
Gar nicht, nee. Aber trotzdem
das ist ja schon elementar.
Ja, du kannst aber trotzdem schnell, vielleicht bin ich auch bloß überdurchschnittlich intelligent.
Tja, wer weiß.
Kannst du schnell zusammenreimen, dass das halt irgendwie, also oder beziehungsweise ist ja egal, aber es wird klar, dass es darum geht, irgendwie das zu finden. Und warum das jetzt so ist, kann mir erstmal egal sein eigentlich.
Ja.
Also ich bin halt ganz froh drum. Ich bin sehr offen irgendwie dran gegangen. Ich fand es unter dem Aspekt dann ganz interessant nach dem Film. Ich hatte eigentlich keine großartig andere Einstellung zu der ganzen Geschichte als vorher. Wie gesagt, ich war auf diesem Stand so von wegen, ja, wird ganz nett sein und mir sicher Unterhaltung bieten und mal gucken. Und so ähnlich habe ich es danach auch gesehen. Also ich war nicht wirklich gespannt da drauf oder so. Aha. Ich habe halt so, ja gut, dann jetzt aber, jetzt muss ich halt dann wohl mal, war halt auch, weil ich einfach überhaupt keine Zeit habe, eher unpassend und vielleicht hat das ein bisschen Enthusiasmus auch eingebremst oder so, aber ich war auch auf keinen Fall abgeschreckt davon, also da war das vielleicht für mich sogar der bessere Einstieg, weil es halt da doch mittlerweile recht düster zugeht, was mir schon mehr zusagt, muss ich sagen. Aber auch interessant fand ich, dass du gesagt hast, dass es dir so zusammengestückelt und ja, vielleicht auch schwer zu verfolgen, wenn man jetzt nicht wirklich noch gut alles im Kopf hat und so vorkam. Und das ja, obwohl sie ihn aufteilen auf 2 Filme, ne?
Ja, also das war, glaube ich, auf jeden Fall eine sehr gute Entscheidung.
Ganz, ganz klar. Also ich meine, natürlich kann ich auch nachvollziehen, dass da sofort die, oh, ihr wollt noch mehr Geld rausmelken, Keule kommt.
Ja.
Aber also die schwinge ich auf keinen Fall, muss ich sagen, diesmal wirklich nicht. Da hätten sie auch 3 draus machen können.
Ja.
Die hätten eigentlich von Anfang an immer 2 draus machen können oder so. Beziehungsweise bei den ersten beiden vielleicht nicht.
Ja. Also wenn man mal die Bücher vergleicht, der erste ist halb so dick wie der letzte.
Ja, genau.
Darum.
Ja, wie gesagt, ich merke es ja auch bei den Hörbüchern. Ja. Da ist es ähnlich. Tja, ja, weiß gar nicht, was gibt es denn zum siebten sonst noch Interessantes zu sagen? Gar nicht so viel eigentlich. Meine Gedanken konzentrieren sich mittlerweile ja mehr aufs Gesamtwerk. Das ist ja auch schon ein bisschen her bei mir jetzt. Also gar nicht mehr so viel Details in Erinnerung zum siebten. Hast du ihn eigentlich Deutsch oder Englisch gesehen?
Ich habe ihn auf Deutsch gesehen.
Auf Deutsch, okay. Ja, auch. Ich fand ja, weiß ich nicht, mal wieder sehr, sehr schrecklich, Filme synchronisiert zu sehen, muss ich schon sagen. Das ist ja schon lange nicht mehr gemacht, aber mir ist es direkt, in der ersten Szene ist doch der Irgendwas-Minister spricht, ne? Ganz am Anfang. Und das ist ja eigentlich eine relativ ernste, dramatische Szene, würde ich jetzt mal sagen. Ja, also die soll schon so eine Endzeitstimmung irgendwie verbreiten, ja beinahe. Und dann macht er den Mund auf und was ich höre, passt nicht zu dem, was ich sehe. Und es macht total die Stimmung kaputt. Ich kann das einfach nicht haben, echt. Ganz schrecklich.
Ist mir jetzt so nicht aufgefallen.
Tja, nun gut. ein Ding, was ich auch ein bisschen seltsam fand, war so der Wechsel von Drama, Endzeitstimmung, ja, genau, Stichwort Endzeitstimmung, und dann doch irgendwie so slapstickartigem Humor. In dieser Szene am Schluss, als sie da aus dem, was auch immer, ich kann ja natürlich keinerlei Begrifflichkeiten jetzt da richtig für Fans treu wiedergeben, aus dem Schloss oder was auch immer von der Tussi da abhauen wollen, ja.
Ja.
Ja, oder was, ich weiß echt nicht, was das
du,
ist.
Du meinst das, da, wo sich die ganzen Todesser auch treffen, oder?
Da, wo sie in dem Verlies unten sind,
ja, genau,
und sie raus teleporten und so.
Das ist das Haus von dem Vater vom Malfoy.
Ah, okay. Mhm, ja. Gut, gut. Dann, als sie da eben oben konfrontiert sind, bevor sie sich wegteleportieren, endgültig, da ist doch dann, das ist ja dann Dobby, der irgendwie am Kronleuchter dreht oder so, ne? Ja. Und da ist dann nochmal auf einmal so mitten in dieser krassen Szene so, hahaha, noch so ein Lacher drin, so ganz deplatziert fand ich irgendwie. Jetzt nicht unbedingt, dass ich mir gesagt habe, so, oh, ist das dämlich, das macht den Film total schlecht, sowas. Ja. Und, aber ich fand es irgendwie seltsam. Also das hatte ich so in der Form halt nicht erwartet, muss ich sagen.
Naja. Ich fand es eigentlich sogar ganz gut.
Also du bist quasi ein Dobby-Fan.
Zumindest kein Anti-Fan. Aber
ja, nee, gibt's da, ich weiß ja, ich kenne ja die Stimmung in der Harry Potter Community nicht so gut, aber für Leute, die doof finden, weiß auch nicht. Es gibt ja, wie heißt der, aus Jar Jar Binks, aus den neuen Star Wars Filmen, so computergeneriert, der hat schon deutliche Antipathien gesammelt. Ja,
also,
ja.
Also ich krieg eher so mit, dass es für Dobby sogar Sympathien gibt.
Ja, massenhaft, klar.
Gerade jetzt im Kino, da saßen eben so zwei Mädels neben mir. Und die eine hat der anderen halt, glaube ich, manchmal auch so kurz erklärt, was denn jetzt was ist. Und die hat dann auch, als Dobby aufgetaucht ist, so, Dobby!
Okay. Was ich jetzt auch, obwohl ich die Filme schon gesehen habe, zum Beispiel allerdings nicht so ganz nachvollziehen konnte oder mir dann eben, als ich die alten Filme nachgeholt habe, gedacht habe, so boah, also die sind schon echt gekürzt, die Filme. Man sieht ja jetzt im siebten, aber auch nur so einmal kurz eben, dass Malfoy da auch am Tisch irgendwie mitsitzt bei dieser Szene am Anfang, als sich alle Bösen irgendwie versammelt haben. Und so dieser Schritt, wie der da hingekommen ist, der ist ja in den Filmen, ich weiß nicht, habe ich das verschlafen oder das kommt ja gar nicht vor. Also es gibt so diese kurze Offenbarung am Ende vom Sechsten, als er sich irgendwie gegen Dumbledore stellt und fertig. Also da sagt er so zwei Sätze und dann ist so das, dann ist das so erledigt. Und jetzt im Siebten sitzt er da.
Ja. Ja, also bei mir vermischen sich halt natürlich so ein bisschen Buch und Film und ich weiß dann nicht mehr, was ich dann im Film gesehen habe und was ich mir dazu gedacht habe. Aber es ist irgendwie so, dass er quasi als Prüfung, dass er als Todesser aufgenommen wird, glaube ich, den Dumbledore umbringen soll.
Aber ich bin schon gespannt, wenn ich da bei den Büchern soweit bin, rauszufinden, wie viel mehr da irgendwie Inhalt drin steckt, muss ich
also
sagen.
Also soweit ich mich erinnere, wird es schon auf einigen Seiten behandelt, wie der da hinkommt und was mit ihm ist und dass er eigentlich vielleicht doch nicht so böse ist und so weiter.
Gut, gut. Tja, ein Highlight, etwas, was ich schon wichtig finde zu erwähnen, für mich mit wirklich Abstand die beste Geschichte an dem ganzen Film war diese Animationssequenz. Das fand ich ja fantastisch gut gemacht, als quasi erklärt wird, was die Heiligtümer des Todes sind. Das fand ich wirklich spitze.
Ja, das sah sehr gut aus.
Ja, also da...
Das hat mich ein bisschen an... Bei Ice Age gibt's einmal so eine Szene, als irgendwie dem...
da sind so Höhlenmaler rein, ne?
Ja, als irgendwie das Aussterben der Mammuts erklärt wird und so. Genau, da so animierte Höhlenmalereien. Daran hat es mich irgendwie erinnert.
Ja, ich weiß nicht, vielleicht lag das bei mir auch ein bisschen dran, dass das halt eine Szene war, wo ich keine Lippen gesehen habe zu dem, was zu hören war. Aber ich weiß nicht, also das hat halt so... Das war für mich jetzt in dem Film das, ich sag mal, intensivste. So, das hat halt extrem Pathos irgendwie ausgestrahlt. Ja? Also wirklich, da ist was ultra Wichtiges, das irgendwie das Ende der Welt, bla, alles steht auf dem Spiel. So, das kam da halt super rüber in dieser Sequenz, fand ich. Und für sowas bin ich halt sehr empfänglich. Okay. Ja, aber sonst, ich weiß nicht, ich habe zum siebten nicht mehr großartig was zu sagen.
Ich würde mal gern von dir wissen, was du von dieser Tanzszene hältst, die als Hermine und Harry da alleine in dem Zelt sind und alles ganz furchtbar und dann fängt er plötzlich an zu tanzen.
Ja, das war ein bisschen seltsam. Das wirkte komisch. Ich bin da jetzt ein bisschen befangen, muss ich zugeben, weil ich zu der Szene direkt, als wir dann danach rausgegangen sind, Kommentare von einer Informierten eben gehört habe. Also die ist wohl so dazu erfunden, habe ich gehört. Okay. Aber ja, im Film, sie ist halt auch, die Szene an sich ist halt auch irgendwie seltsam, so von der Stimmung her. Ja, ja. Das wirkt so sehr, sehr awkward.
Passende
deutsche Wort dafür, seltsam halt, ne? Ja. Befremdlich ist. Also es ist schwer nachvollziehbar irgendwie in der Szene, so wieso das jetzt da so ist.
Ich konnte mich dann nämlich auch nicht erinnern, ob im Buch vorkommt oder nicht, aber wenn die sagt, das kommt nicht vor, dann,
scheinbar.
Ja, dann passt das in mein Bild.
Also ich hoffe, ich erinnere mich da jetzt richtig, ansonsten berichtigt uns gerne auch in den Kommentaren natürlich. Ja. Tja, ja. Okay. Oh Gott, ich lese gerade, dass der M. Night Shyamalan auch gerne diesen Film gemacht hätte.
Oh je.
Na gut. Sie wollten ja den auch ursprünglich in 3D machen, ne? Den ersten Teil. Aber den zweiten machen sie noch in 3D, oder wie habe ich das richtig verstanden?
Ich dachte, das wäre entweder nicht sicher oder sie machen ihn auch nicht in 3D.
Okay, na gut. Tja, dann beenden wir mal 7.1.
Ja.
Und herzlich willkommen zurück, liebe, wie nennt man das? Geduldige, die warten, bis der Film auf DVD erhältlich ist und nicht ins Kino gehen wollen, genau. Jetzt also einfach bunt durchgemischt. Wir sind nicht ganz bunt durchgemischt, ich versuche schon ein bisschen Struktur beizubehalten. Was mich natürlich vorneweg gleich interessiert, wie bist du denn so an die Story, an die Bücher oder ich weiß ja nicht, wie du angefangen hast, wie bist du ans Franchise geraten?
Also, das war, irgendwann kam halt so dieser Hype auf und da hat halt jeder Harry Potter gelesen und alles war ganz toll.
Das war dann die Phase, wo ich es doof fand, ja genau.
Ja, und ich war, weiß nicht, ich hab halt nicht mitgelesen und so, aber ich war jetzt nicht irgendwie dagegen oder sonst was. Und irgendwann habe ich im Bus auf dem Weg zur Schule den dritten Band gefunden. Und dann habe ich den halt mit heimgenommen und gelesen.
Nachdem du beim Fundbüro warst, versteht's.
Ja, na klar. Nachdem er ein halbes Jahr beim Fundbüro rumlag. Nein, Ja, dann habe ich ihn gelesen, irgendwie in 2 Tagen und fand es genial. Mhm. Und dann habe ich mir halt so nach und nach den ersten, zweiten und so weiter ausgeliehen. Und ja, so bin ich an die Bücher gekommen.
Mhm, okay. Interessant, okay. Dann ein drittes Buch habe ich jetzt auch schon durch, kann ich sogar dann, ja, das ist wahrscheinlich der perfekte Einstieg, weil ich muss jetzt sagen, dass ich tatsächlich finde, dass sich diese Reihe sowohl in den Filmen als auch in den Büchern deutlich steigert mit der Zeit. Also ja. Ich finde gerade den Anfang schon, ich weiß nicht, also wenn ich so das erste Buch gelesen hätte, es hätte mich, glaube ich, nicht so alleine schon mitgerissen. Aber es soll ja zunächst mal um die Filme gehen. Ich habe also die 6 Filme durchgeguckt und habe mir dann zu jedem so ein bisschen was notiert. Der erste Film, die ersten beiden hat ja Chris Columbus gemacht. Und das ist einfach, das war eine ganz schlechte Entscheidung. Also, jetzt, wo ich alle Filme kenne, finde ich ja fast, dass die ersten 2 schlecht sind im Vergleich. Also die stehen auf keinen Fall gut da im Vergleich. Und naja, trotzdem, auch beim Gucken war es schon ganz unterhaltsam. Wirkte auf mich allerdings jetzt der erste eher, als ob das so ein Fernsehfilm von BBC oder so wäre teilweise. Also so nach dem großen Hollywood-Ding hat das gar nicht ausgeguckt, fand ich. Ist halt jetzt auch schon 10 Jahre alt, also wer weiß, ja, ob das auch dran lag, dass die Tricktechnik damals irgendwie noch nicht so weit war wie heute. Aber es hat dem Ganzen schon auch so ein bisschen sympathischen Touch verliehen. Es passt ja zu diesem schrulligen britischen Inhalt auch ein bisschen irgendwie. Ja. Mich hat es von den Einstellungen und wie das wie das in Diagon Alley zum Beispiel aussah und so, sehr an diesen Peter Pan-Film erinnert mit Robin Williams. Wie heißt denn der? Ich glaube, der heißt einfach nur Hook. Wie Captain Hook, ne?
Glaube ich auch.
Das hat mich da stark dran erinnert. Ich habe dann, also und zwar so stark, dass ich erstmal gleich nachgeguckt habe, ach, den hat doch dann bestimmt Chris Columbus gemacht, aber ist nicht so. Chris Columbus, naja, der hat andere Sachen gemacht und ich fand schon sehr interessant irgendwie so die Entwicklungsgeschichte dieser Verfilmungen. Es ist ja so, dass ursprünglich sogar Spielberg dafür mal im Gespräch war und dann aber, ich weiß nicht genau wieso, ich glaube, weil sie es zu schnell machen wollten, haben sich viele verabschiedet von dem Projekt. Also nachdem Spielberg dann keine Lust mehr hatte, waren im Gespräch eben Chris Columbus, Mike Newell, der dann später ja auch noch einen gemacht hat, Ivan Reitman war im Gespräch, auch schon damals M. Night Shyamalan, Wolfgang Petersen, ganz abgefahren irgendwie, und Terry Gilliam war im Gespräch und J.K. Rowlings erste Wahl wäre Terry Gilliam gewesen.
Und aber der wollte nicht, oder wie?
Jetzt pass Obacht, jetzt kommt der richtig gute Teil. Also, erste Wahl wäre Terry Gilliam gewesen, aber Warner Brothers hat sich eben dann für Chris Columbus entschieden mit der Begründung, man hat ja schon bei Filmen wie Kevin allein zu Hause und Mrs. Doubtfire gesehen, dass er gute Familienerfolge verbuchen kann. Ich meine, weißt du, ich habe wirklich gerne Kevin allein zu Hause und Mrs. Doubtfire geguckt. Ich find die auch immer noch unterhaltsam. Ja? Keine Frage, der kann gute Filme machen. Aber ich finde das total fehlbesetzt dafür. Jetzt auch, wo ich das erste Buch kenne, also kann ich nicht nachvollziehen sowas. Also zumindest aus kreativer Sicht nicht. Ja? Aus kommerzieller, okay. Und das wirklich Tragische. Terry Gilliam hätte gewollt. Und zwar, also wer Terry Gilliam jetzt irgendwie nicht zuordnen kann, der hat zum Beispiel gemacht Der König der Fischer, er hat 12 Monkeys gemacht, Fear and Loathing in Las Vegas, jetzt 2000 irgendwas, Mitte 2000, also ich glaube 2005 war es, die Gebrüder Grimm und jetzt letztes Jahr erst den, wie heißt denn das auf Deutsch? Also diesen Dr. Parnassus-Film jedenfalls. Ja. Den zig Schauspielern. Also ein Mann, den ich da sehr, sehr geeignet dafür gehalten hätte.
Ja.
Er hat kürzlich mal wohl erzählt, in Bezug auf diese ganze Angelegenheit, ich war der perfekte Typ, um Harry Potter zu machen. Ich erinnere mich noch dran, wie ich wütend das Meeting verlassen habe, in mein Auto gestiegen bin und verärgert 2 Stunden lang Mulholland Drive entlang gefahren bin. Und dann, was ich jetzt das Beste eigentlich dran finde, ich meine, schaut euch die Sachen von Chris Columbus an. Sie sind schrecklich. Sie sind so langweilig und es ist super. Ich finde es echt sehr sympathisch. Unabhängig davon, was man irgendwie jetzt von den Filmen hält, aber sowas kriegst du sonst eigentlich nie zu hören, ne? Weil dann heißt es immer, ja, ich freue mich sehr für meinen Kollegen so und so und schön, bla, ich hätte es natürlich auch gern gemacht, aber ist ja alles gut und wir haben uns ja alle lieb. Ich finde es einfach toll, wenn jemand mal sagt, was Sache ist. Und er hat so recht, verdammt. Es ist halt, ich finde es halt sehr krass, gerade bei den ersten zwei Filmen, der hat sich ja viel zu heftig irgendwie an diese Bücher geklammert. Das ist ja so eins zu eins nach irgendwie so getreu dran. Das funktioniert halt aber einfach nicht so wirklich gut, finde ich. Und trotzdem hatte ich dann aber auch bei den ersten zwei Filmen schon Szenen, wo ich mir gedacht habe, hä, das kapiere ich nicht. Was ist da der Zusammenhang? Wieso ist das so? Weil dann irgendwie einzelne Sachen aus den Büchern rausgelassen worden sind. Ja, weiß gar nicht, was war denn da? Ja, zum Beispiel, es ist doch im zweiten Teil, dass Dobby freikommt, nicht wahr? Mhm. Und weil, wenn er Kleidung geschenkt bekommt. Mhm. Und ich immer unter dem Vorbehalt, dass ich irgendwie wieder zu viel Drogen zu mir genommen habe und das dann nicht mitgekriegt habe im Film, aber ich konnte mich, als ich es im Film gesehen habe, konnte ich mich nicht daran erinnern, dass das als Erklärung da war, sondern am Schluss macht Dobby dieses Buch auf, wo der Socke drin liegt und sagt, uhu, ich bin frei. Und so, hä, hallo, wieso? Das hat so komplett ohne Zusammenhang. War sehr seltsam. Und jetzt eben, als ich es im Buch gehört habe, ja klar, dann da ist es auch bloß mit drei Sätzen oder so erklärt, aber eben erklärt. Ja. Und mir ist dann auch im zweiten, da fand ich es dann eben besonders störend, jetzt beim zweiten, wie nah das am Buch ist, weil das dadurch fand ich extrem episodenhaft wirkte, so wie zu lange Folgen von irgendeiner Fernsehserie. Und vor allem kam bei mir keine so wirkliche Spannung auf bei diesen ersten zwei Büchern. Und ich weiß nicht, also ich kannte natürlich schon irgendwie so im Wesentlichen die Story. Und selbst wenn ich das nicht gekannt hätte, ich weiß ja, okay, es gibt 7 Stück, Harry ist nicht wirklich in Gefahr, ja. Weil wäre ja komisch sonst. Aber ich habe zum Beispiel ja mir auch damals die Herr-der-Ringe-Filme angeguckt, obwohl ich die Bücher da schon kannte. Und da kam schon Spannung auf. Also das kann man da nicht wirklich dran festmachen. Und auch sehr schade, beim zweiten Teil wusstest du, dass, also der zweite Teil, wer die Story nicht mehr so benannt hat, das ist ja, selbst bei mir, wo ich es jetzt so aktuell höre, verschwimmt das ja alles brutal. Einfach viel zu viel, um das immer so gut trennen zu können, was jetzt wo war. Ne? Im zweiten Teil ist dieser geleckte Lehrer da, dieser Schönling mit seinem Buch, der Lockhart. Ja. Und den hätte ursprünglich Hugh Grant spielen sollen. Weil ja J.K. Rowling nur britische Schauspieler auch haben wollte. Aha. Hugh Grant wäre da eben auch unter diese Kategorie gefallen und der wäre natürlich, da hätte ich schon sehr, sehr gut geeignet gewesen. Ne? Also das halte ich tatsächlich für einen Verlust dieses Films. Es hat wohl auch wirklich nur wegen irgendwie Konflikt in seinem Zeitplan nicht geklappt. Er hätte das auch gemacht.
Blöd. Tja. Ich habe mich vor kurzem nach dem 7. gefragt, dass irgendwie alle großen britischen Schauspieler da drin sind, aber der halt irgendwie nicht und hat mich dann schon gewundert, aber jetzt ist es gut, dass du das ansprichst.
Ja, ist schade eigentlich.
Ja, sehr gut.
Sonst weiß nicht, zu den ersten zwei Filmen fällt mir jetzt auch sonst gar nicht mehr so viel ein. Beziehungsweise doch, am Ende vom ersten ist ja so diese erste Konfrontation mit He Who Shall Not Be Named und da hat er dann im Film so, also im Film wirkt es auf mich extrem pathetisch, also so diese Ansprache von wegen, ja, komm doch irgendwie mit mir und dann sind wir die zwei Mächtigsten überhaupt und so. Das war voll wie auf Star Wars. Da will er auch Darth Vader im zweiten irgendwie kommen, zusammen können wir die Galaxis regieren. Das war total ähnlich. Aber wirkte nur im Film so ähnlich auf mich. Im Buch hat sich da wesentlich eine tiefere Geschichte schon abgezeichnet. Also schon im ersten Teil finde ich den Unterschied doch echt bemerkbar. Und auch da ist es im ersten Teil schon doch echt düsterer. Also ich fand schon beim Anhören, so extrem kinderbuchig ist es da teilweise nicht mehr gewesen. Auch im ersten schon. Aber na gut. Was ich ganz, ganz, ganz lustig auch fand, genau stimmt, das habe ich mir extra nämlich rausgeschrieben gehabt, im Film fand ich eine Stelle sehr holprig. Nämlich verdächtigen sie ja relativ schnell dann im ersten Teil Snape, dass der quasi den Stein der Weisen klauen möchte. Mhm. Und auf diesen Schluss zu kommen, fand ich einfach extrem seltsam. Fand ich nicht nachvollziehbar. Also ich habe nicht im Film selbst vorgezeigt bekommen, so dass ich mir dann gedacht habe, ah, sehr gut, sie sind dem Richtigen auf der Spur oder so, sondern ich habe mir nur gedacht, so, und wie kommt er jetzt auf diesen Schluss? Und habe mir dann eben gedacht, okay, bin ich mal gespannt, wie das im Buch sein wird, dann wird man das sicher nachvollziehen können, aber nee, ich fand es da genauso holprig. Und wie gesagt, ich finde auch, dass die Bücher wirklich besser werden. Also so der richtig große Wurf war das noch nicht am Anfang. Mhm. Finde ich jetzt. Und ich finde es auch ganz spannend. Ich hätte ja nicht gedacht, dass ich sowas überhaupt mal über ein Buch sage. Ja. So hier den großen Kritiker machen. Aber ich fand es echt auffallend. Ich lese ja nicht viel und eben so ausgewählt, dass eigentlich dann immer, wenn ich was lese, ich restlos begeistert bin. Ja. Aber diesmal nicht. Aber Stephen Fry, ach ja, dann liest er den nächsten Satz und ich bin wieder versöhnt mit allem. Okay, okay. Also erste zwei Filme durch und glücklicherweise ändert sich jetzt der Regisseur. Es kommt ins Spiel bei dem Harry Potter und der Gefangene von Azkaban, der 2004 dann in den Kinos war, kommt Alfonso Cuarón, den man eventuell mittlerweile auch kennt von Children of Men und Pans Labyrinth hat er gemacht. Ich hab Children of Men gesehen, glaube ich, Pans Labyrinth nicht. Aber Pans Labyrinth soll super toll sein, habe ich gehört.
Ich habe den gesehen und fand den übel schlecht.
Interessant. Mal gucken. Muss ich mir also mal anschauen. Mal wieder streiten oder so. Wir streiten viel zu selten in letzter Zeit. Schlimm. Tja. Na gut. Ich fand da beim dritten Film dann irgendwie sehr seltsam, dass es schon wieder bei dieser Familie losgeht. Hab aber entweder kurz danach oder da eh schon gelesen gehabt, dass das in den Büchern wohl auch so ist. Ja. Und hab's dann nicht besonders hinterfragt. Hab mir dann einfach gedacht, okay, in den Büchern wird da wohl ein bisschen mehr Tiefe drin stecken, so Charakterentwicklung. Im Film fand ich sowieso immer schon störend eigentlich. Die Dursleys haben mich da eher genervt. Also ich fand die so überzeichnet irgendwie. Das fand ich zu extrem. Das hat auch so diesen Slapstick-Touch irgendwie gehabt. Die waren einfach so surreal aus dieser Welt eigentlich raus, finde ich. War ein bisschen, naja. Hätte es nicht gebraucht, weil das zieht so den doch ja vorhandenen ernsten Charakter ein bisschen runter. Und das finde ich dann schade. Aber, tja. Also, drittes Buch, doppelt so dick wie die Bücher davor. Es gibt also zum ersten Mal Probleme, wie man das in einen Film stopfen soll. Das fand ich ja auch extrem heftig. Das hatte ich ja gar nicht irgendwie auf dem Radar, dass die Filme alle so brutal lang dauern. Wahnsinn, das ist ja Hammer. Die sind ja alle 2,5 Stunden lang. Mhm. Das war mir nicht bewusst. Aber gut. Also hier haben sie erstmals gekürzt. Das heißt, meine Vermutung war, dass es spätestens ab hier richtig viel besser wird in den Büchern. Und wie gesagt, ich bin jetzt mit dem dritten Buch ja schon ganz durch und mein Verdacht hat sich bestätigt. es ist natürlich hier aber auch der Film schon deutlich besser. Also liegt an verschiedenen Faktoren meiner Meinung nach. Eben erstmal zum Glück Chris Columbus weg, der einfach nicht zu diesem Franchise passt. Und Gary Oldman. Oh, der ist halt, also er macht halt schon mal einen Film, wo er mitspielt, ist schon mal gleich direkt 2 Punkte besser oder so. Ja. Oh, ich fand dann schon, dass man da auch irgendwie gemerkt hat, dass die Kids, naja, die sind ja alle ganz nett, aber so jetzt die Knaller-Schauspieler waren sie alle nicht. Und wenn dann da jetzt hier in diesem Film auf einmal so echt viel Screentime für ja, irgendwie Snape streitet mit Sirius Black, also mit Gary Oldman gegen Alan Rickman, die ordentlich zeigen können, was sie können, das ist schon ein ganz anderes Kaliber, als was die Filme bisher so zu zeigen hatten. Fand ich schon einen auffallenden Unterschied. Tja, was mich ja total vom Hocker gehauen hat, bin gespannt, vielleicht wusstest du es auch nicht, aber naja, wahrscheinlich schon, Dumbledore. Mhm. Wird ab dem dritten Film von jemand anders gespielt.
Ja, weil der erste gestorben ist.
Ja. Ich habe diese Notiz irgendwann, als der fünfte Film oder so bei mir über den Schirm gelaufen ist, gelesen und habe mir gedacht, so, was? Ich habe erstmal geguckt, ob ich mich verlesen habe. Hä? Weil mir ist es überhaupt nicht aufgefallen. Ich habe mich dann erinnert, mir ist schon einmal so gekommen, dass er jetzt irgendwie ein bisschen anders wirkt. Und ich fand es aber eine willkommene Abwechslung. Ich fand ihn in den ersten beiden ein bisschen seltsam. So arg ruhig irgendwie. Und hab's aber auf Chris Columbus geschoben, dann als mir das aufgefallen ist, als er jetzt eben in den ersten zwei Filmen so war. Aber das lag dann irgendwie doch am Schauspieler. Das fand ich echt heftig. Das wäre mir überhaupt nicht aufgefallen. Null. Naja.
Ja.
Okay, ja, und jetzt im Vergleich zum Buch ist halt hier wirklich, merkst man, dass das stark gekürzt worden ist, weil diese Backstory mit Sirius Black und was da die Verbindung zu Harrys Eltern ist und überhaupt, und im Film kriegt man ja auch bis auf den Namen so gut wie gar nichts über das Gefängnis mit, ja, das wird im Buch aber auch echt ein bisschen näher ausgeführt, und das ist jetzt mal so, da wird es langsam richtig gut, also das ist auch im Buch jetzt für mich so das Erste, was mich richtig fesseln kann eigentlich, wo sich viel Backstory und echt durchdachte Geschichte irgendwie andeutet und meiner Meinung nach wirklich fantastisches Potenzial durchschimmert. Ich war natürlich da ein bisschen beeinflusst, weil ich jetzt, als ich die ganze Geschichte gehört habe, trotzdem noch Gary Oldman vor Augen hatte im Prinzip. Und der, also das ist mal, finde ich, wirklich die beste Besetzung in der ganzen Filmreihe. Der ist da einfach perfekt. Aber auch hier fehlt dem Film halt was vom Buch, weil für mich im Film gar nicht nachvollziehbar geworden ist, warum jetzt, oder nee, andersrum, im siebten Teil ist er ja auch wieder zu sehen. Und ich habe überhaupt nicht kapiert, was jetzt ihn so sympathisch für Harry macht, ja, wieso er jetzt da so wahnsinnig, oder er kommt ja auch im fünften und sechsten oder so irgendwie nochmal vor. Und dass diese auf plötzlich extrem familiäre Bindung zwischen ihm und Harry ist im Film für mich nicht so wirklich rübergekommen, warum die da ist. Im Buch verstehst du das sofort. Ja. Das ist keinerlei Frage. Es wird super ausgebreitet und ausgewälzt und du schmachtest und fühlst irgendwie mit und freust dich, ja, und kannst super nachfühlen, was da zwischen den beiden irgendwie sich entwickelt.
Ja.
Genau. Tja. Was war noch? Beim dritten war noch irgendwas, was ich unbedingt sagen wollte. Na. Oh ja, richtig. Der Regisseur, der hat eine lustige Aktion gebracht, der Cuaron. Er hat von Daniel Radcliffe und vom Grint und von Emma Watson, also von Harry und Hermione und Ron, verlangt, dass sie ein kurzes Essay schreiben bezüglich ihrer Charaktere und was sie so über diese Charaktere denken. Ich weiß nicht, was er damit genau erreichen wollte. Jedenfalls, das Resultat des Ganzen war wohl, ich hoffe mal, dass es jetzt nicht nur Urban Legend ist, aber Radcliffe war wohl sehr zufrieden mit seinem sehr knapp gefassten Essay. Emma Watson hat 16 Seiten geschrieben und der Darsteller von Ron hat gar nichts geschrieben. Es ist halt genau wie es im Buch auch.
Ja, eben. Ich finde, das passt voll gut zu den Charakteren.
Das ist wirklich spitze. Das fand ich sehr, sehr amüsant, ja. So, dann Teil 4. Jetzt weiß ich nicht, wie das auf Deutsch heißt. The Goblet of Fire ist im Deutschen.
Und der Feuerkelch.
Ah, der Feuerkelch. Der zweite, The Chamber of Secrets, ist das die Kammer des Schreckens im Deutschen?
Ja.
Habe ich das richtig im Kopf? Okay.
Ja.
Gut. Also Teil 4 aus dem Jahre 2005, der jetzt eben von Mike Newell gemacht ist, der ja auch beim ersten schon prinzipiell under consideration war, der jetzt dieses Jahr auch erst mit dem Prince of Persia Film übrigens wieder im Kino zu sehen war, der auch gemacht hatte 4 Hochzeiten und ein Todesfall und Donnie Brasco, also durchaus auch ein respektabler Filmemacher.
Ist ja. Das eigentlich, also war das von vornherein so gedacht, dass die sich da mal so ein bisschen abwechseln, oder?
Da habe ich leider nichts dazu gefunden, muss ich sagen. Also ich habe nur gelesen, dass beim dritten Teil wohl Chris Columbus keine Lust mehr hatte und dann nur noch produziert hat. Und naja, zum Glück. Also Teil 4 ist jetzt auch mein aktueller Buchstand, so im zweiten Drittel irgendwie ungefähr.
Mhm.
Und das ist ja irgendwie noch krass viel mehr Inhalt im Buch drin, glaube ich, jetzt als bisher schon.
Mhm.
Zum Beispiel ist ja komplett rausgekürzt, was mir eben auch schon erzählt wurde, das fehlt in den Filmen und was sich jetzt schon sehr andeutet in dem, was ich gerade höre, diese Geschichte von Hermione, dass sie eben da die Hauselfen retten will und diese Gesellschaft da gründet und was auch immer.
Ja.
Das wohl ja komplett im Film fehlt. Ja, also ich bin ein bisschen hin und her gerissen jetzt bei diesem Filmteil, weil irgendwie inhaltlich ich ihn eigentlich echt am besten finde. Was war eigentlich nochmal dein Favorit, der Phönix?
Also von den Filmen habe ich eigentlich keinen Favoriten. Ich weiß nur, dass es eben der fünfte nicht ist, also nicht der Phönix, weil ich finde das Buch von und der Orden des Phönix am besten.
Ah, genau.
Aber ich finde halt, der Film, der divergiert da schon sehr.
Ah ja, oh Mensch, jetzt muss ich auf doppelter Geschwindigkeit weitermachen, ne? Gib Ruhe. Okay, also ich fand, als ich ihn geguckt habe, als ich eben nur die ersten drei schon kannte dann bei den Filmen, dass es mit Abstand der beste von diesen Vieren dann war, ja, der da kam. Liegt halt auch dran, dass es noch irgendwie ernster wird und dass sich eben die Geschichte endlich so richtig entwickelt und klar wird, worauf es irgendwie abzielt alles. Ich finde dann irgendwie, dass so Teil 1 bis 3, die hätten vielleicht, also jetzt auf alles insgesamt bezogen, so 20% ausmachen sollen. Höchstens, ja. Und nicht über ein Drittel, ja, wenn du so drei Siebtel ausrechnest. Bei den Büchern kommt es ja vermutlich auch hin, ne? Weil ja da die hinteren Bücher viel länger sind als die ersten. Nur bei den Filmen, da sind halt die ersten beiden Filme ultra exakt nah an den Büchern dran und geben fast alles wieder. Und dauern genauso lang wie die anderen Filme, die ultra krass rauskürzen müssen. Also das ist so für das Gesamtwerk der Filme schon echt schade eigentlich. Ich habe mich gefreut, dass die Dursleys nicht in dem Film waren, weil die ja auch aus Zeitgründen rausgekürzt worden sind. Und da habe ich dann auch zum ersten Mal so Kommentare gelesen von Leuten, die sehr froh waren, dass es wird ja, da ist ja Quidditch-WM eben am Anfang.
Ja.
Und das Spiel wird ja gar nicht gezeigt im Film, also kein Gameplay gewissermaßen. Und da waren irgendwie wohl viele Leute sehr froh drum, während andere gesagt haben, gekürzt und was soll das und das geht ja nicht. Ich muss zugeben, ich kann es schon nachvollziehen, dass Leute in den Filmen das nicht noch mehr sehen wollten. Weil es halt im Film schon irgendwie immer dasselbe ist, ne?
Ja. Weiß nicht, irgendwie fand ich dieses Quidditch-Zeug immer ziemlich cool. Sowohl in den Büchern wie im Film.
Ja, also mich hat es auch nicht gestört im Film oder so. Aber es ist halt, im Buch hat es einfach immer noch irgendwie eine Komponente mehr, weil da ja irgendwie alle Charaktere einfach noch stärker auch gezeichnet werden und sich das dann ja häufig in den Quidditch-Spielen irgendwie, das gipfelt dann da so irgendwie, da kochen Konflikte, die irgendwie das Buch über hinauf beschworen worden, irgendwie dann endgültig auf und sonst was. Und im Film kommt es dann teilweise einfach gar nicht durch, sondern es ist halt nur das Spiel. Ja, das ist fertig. Und im Buch haben die irgendwie immer so ja, kanalisierende Wirkung auch, diese Spiele.
Ja.
Sind dadurch wesentlich unterschiedlicher, ja. Also haben einfach viel mehr Varietät unter den einzelnen Teilen. Tja, okay. Das mit den Dursleys hatte ich eh schon gesagt, dass mich die nerven. Und ansonsten, ja, ich fand halt gut, dass da irgendwie endlich mal so das, ich sag mal, das Böse sich so richtig gezeigt wurde. Da hatte ich zum ersten Mal dann so wirklich auch die Gefahr oder die Spannung ist gekommen, die ich in den ersten beiden Filmen so ein bisschen vermisst habe. Ja. Die Gefahr hat sich abgezeichnet. Es ist leider ja auch der aus Twilight drin gewesen, was den Film eben ein bisschen kaputt macht dann. Um mal zu diesem Teil zu kommen, ist dir da nicht aufgefallen.
War das der Schönling?
Ja,
der, oder richtig. Der andere Quidditch-Spieler?
Genau.
Ah, der. Nee, also
der ja für viel, viel Humor im Internet jetzt dann nachträglich gesorgt hat. Da gibt es ja ganz tolle Bilder irgendwie. Ja, ich meine, Harry spricht ja dann mit ihm und dann kannst du halt so einen schönen Screenshot nehmen, wo Harry ihm gegenübersteht. Ich nenne ihn jetzt einfach Edward, der Einfachkeit halber. Also der Pattinson heißt er, ihm gegenübersteht und dann irgendwie... Ich weiß nicht, Harry sagt irgendwie Sparkle for me, Bitch, und dann steht dort, even Harry Potter thinks you're gay. That's pretty gay, man. Und so, also, ach, herrlich, lauter Zeug. Oder irgendwie Snape und Harry sind zu sehen in einem Screenshot, wo halt dann gerade die Gesichtsausdrücke passen. Irgendwie Harry, glaube ich, hat ein Buch und zeigt drauf und Sprechblase Harry ist... Und er glitzert in der Sonne und dann Snape, ich weiß, wer denkt sich so eine Scheiße aus? Das ist halt so super. Oder wo Snape irgendwie fies hinter den Schülern steht und so ihre Gesichter gegen Bank drückt, damit sie lesen. Und dann steht halt auch irgendwie, lest das Buch, lest es. Und es geht halt, es ist halt irgendwie das Twilight-Buch. Und also es ist extrem viel, tolle Sachen gibt's da. Im Film selber ist es halt irgendwie befremdlich. Das guckt teilweise so seltsam aus, den da jetzt zu sehen, als wäre das gar nicht der echte Film, sondern irgendwie rein mit Adobe After Effects gepuncht oder so. Ja. Ist schon sehr befremdlich.
Ja, als ich den Film gesehen habe, da gab es Twilight ja noch nicht darum.
Damals, in der guten alten Zeit. Es spielt allerdings in dem Film auch noch ein Schauspieler mit, der heute eigentlich aus anderen Gründen wesentlich bekannter ist. Das ist nämlich der aktuelle Doctor Who. Der spielt irgendwie den Typen, der hauptsächlich diese Attacke auf die Camper bei der Quidditch-WM durchführt. Das ist Andy Tennant, der jetzt eben, ich glaube seit letztem Jahr schon, ich weiß nicht genau, Doctor Who mimt. Und extremst Fans hat in dieser Rolle. Gut. Aber ich gucke noch keinen Doctor Who. Ich habe keine Zeit. Lasst mich in Ruhe. Ich möchte gar nicht wissen, dass es toll ist. Okay. Teil 5. Kommen wir zu Teil 5.
Ja.
Der Orden des Phönix. Also dein Lieblingsbuch.
Ja.
Ah ja, also wie gesagt, ich habe so ab Teil 3 mich bestätigt darin gesehen, dass die Bücher schon deutlich mehr ergeben als die Filme.
Mhm.
Und bei Teil 4 ändert sich das nicht. Ich wie gesagt, ich schlafe wenig, weil ich schon... Ich würde immer noch nicht wirklich von einem richtigen Fieber sprechen. Es ist schon auch noch diese, ich will es jetzt hinter mich bringen, Komponente ein bisschen dabei. Aber es wird immer und immer unterhaltsamer und fesselnder schon. Und wenn du jetzt sagst, dass Buch 5 noch besser ist, heieiei. Bei Buch oder bei Film 5 ist es ja jetzt eben so, dass David Yates zum ersten Mal Regisseur war, der die Geschichte ja jetzt dann auch zu Ende bringen wird. Es war bei Teil 5 auch Matthew Vaughn im Gespräch.
Mhm.
Der hat aber abgelehnt. Der wollte ihn gar nicht.
Tja.
Weiß ich auch nicht. Matthew Vaughn, glaube ich auch nicht, dass der richtige Mann dafür gewesen wäre. Der macht auch tolle Filme. Was hat er? Layer Cake zum Beispiel. Hast du Layer Cake gesehen?
Ja, habe ich.
Großartig. Also keine Frage. Aber glaube nicht, dass der da so geeignet gewesen wäre. Okay. Ich weiß jetzt nicht auswendig, die Filme waren ja schon immer sehr, sehr finanziell erfolgreich. Beim fünften habe ich mir jetzt nur notiert, das ist, wenn man es nicht mit Inflation anpasst und so weiter, ist es der 10. erfolgreichste Film aller Zeiten, gemessen an den Einspielergebnissen. Es ist schon ziemlich krass irgendwie, wie dieser extreme Hype, ich weiß nicht, den kann ich eigentlich immer noch nicht nachvollziehen, muss ich sagen. Ich finde es schon sehr unterhaltsam und gut alles, aber mich wundert es, wo das herkommt, dass irgendwie, weiß ja nicht, das ist doch so die komplett, das ist ja generationsübergreifend, ist schon eigentlich so ein erfolgreiches Phänomen wie Twilight jetzt ja irgendwie geworden ist auch.
Ja, aber das war bei Herr der Ringe und Star Wars ja auch ähnlich. Ich glaube, wenn halt immer... das ist ja genau so eine komplett andere Welt irgendwie erfunden worden mit ganz vielen Charakteren und ja, so Funktionen, wie das alles funktioniert. Und ich glaube, immer wenn das ziemlich gut klappt, wie das eben bei Herr der Ringe und Star Wars wohl auch so ist, dann hat es schon ein ziemlich großes Anziehungspotenzial.
Hm, hm. Na gut. Okay, meine Notizen werden sowieso auch immer knapper. Beim fünften habe ich mir noch notiert, oh, endlich, Kick-Ass, Action, Endzeitstimmung, Booyah. Und Suck on it, Chris Columbus. Also da war ich dann schon relativ begeistert, scheinbar. Ich muss zugeben, ich habe tatsächlich auch die Story da jetzt gar nicht mehr so extrem im Kopf. Im fünften kommt irgendwie Sirius Black ja auch wieder zurück, oder? Habe ich das jetzt falsch im Kopf?
Keine okay. Ahnung.
Interessant, ja gut. Können wir ja dann besprechen, wenn Henning aufgeholt hat.
Ja.
Aber auch die J.K. Rowling selbst hat gesagt, das ist ihr bisheriger Lieblingsteil.
Das finde ich durchaus seltsam, weil ich eben finde, dass das ein großer Unterschied zum Buch ist und der Film, der kam mir so auf Action runtergekürzt vor und so die ganze Erklärung und bla bla fällt irgendwie, so für mein Empfinden.
Ja, also für mich war halt bislang irgendwie in den Filmen immer das, was so ein bisschen gefehlt hat. Und ich fand es dann auch, als ich alle Filme kannte, irgendwie eine sehr seltsame Hinführung auf das, was ich jetzt in diesem 7.1-Film gesehen habe, der ja extrem seltsam auch mitten losgeht irgendwie, ach so, jetzt dürfen wir nicht mehr spoilern. als irgendwie ja ganz am Anfang eine Konfrontation stattfindet, die ich, weiß ich nicht, hätte ich jetzt so, nachdem ich diese ersten 6 Filme gesehen habe, nicht erwartet. Das ist auch übrigens eine total bescheuerte Redewendung. Guckt euch nicht die ersten Harry Potter Filme, die es jetzt schon auf DVD gibt, an und erzählt davon, weil ihr werdet immer sagen müssen, ich habe mir die 6 Filme angeschaut. Das ist total doof, immer alle blöde Witze machen. Ach ja, und was mir auch hier im fünften Teil dann irgendwie wohl beim Wikipedia, ich habe immer so nebenher dann eben in Wikipedia nachgeholt, was ich jetzt schon lesen kann, immer extrem besorgt. Ich kann ja sogar nach wie vor gespoilert werden, was ich überhaupt nicht cool finde. Auch deshalb möchte ich die Bücher jetzt schnell durchhaben, damit ich es dann endlich weiß. So, ja. Weißt du denn, wer Lord Voldemort spielt
in den Filmen? Ja, der Ralph Fiennes, oder wie man den spricht.
Ja, genau. Oder Ralph Fiennes, ja, wer weiß. Den hätte ich ja auch überhaupt nicht erkannt. Ich finde es jetzt wo ich es weiß, eine sehr passende Besetzung. Und an der Stimme merkt man es eigentlich, wenn man es im Original schaut auch, ne?
Wenn man es deutsch schaut.
Oder auch auf Deutsch, ja, wer weiß. Da ist es sehr zu bemerken. Aber sonst so wäre mir das auch wieder überhaupt nicht aufgefallen. Und da gibt es sogar noch einen später. Aber was ich musste dann, als ich es rausgefunden habe, erstmal direkt loslachen. Weil der Typ macht nur so kranke Psychorollen irgendwie. Zumindest kenne ich ihn nur in solchen. Der hat ja bei Brücke sehen und sterben, ist er ja auch ein total wirklich, also so ein Spinner, dass es nicht mehr feierlich ist. Und ansonsten, mir fällt jetzt gar nichts anderes mehr ein, irgendwie spontan, aber er hat ja auch diesen total psychisch gestörten Typen aus dem Schweigen der Lämmer irgendwas Teil da.
Ja, der dritte aber... Also der dritte, wie er rauskam, aber der erste, ne?
Genau,
ja. Sein sollte.
Genau, ja. Prequel. Ach, blub.
Ja,
Und da war er ja, also da hat es sich ja nach dem Filmschauen noch gegruselt vor dem Typen. Der spielt nur solche Typen. Dabei ist es eigentlich ein voll sympathischer Mensch, aber naja.
Ja, also der hat aber auch in einem Film eine Hauptrolle gehabt, der nicht so abgefahren war und auch ziemlich erfolgreich, glaube ich. Wie hieß denn der?
Der englische Patient.
Genau, der englische Patient.
Ja, das habe ich vorhin noch gelesen dann, ja. Aber und ich kenne halt jetzt irgendwie nur die... Also den habe ich auch nicht gesehen, den englischen Patienten.
Der ist auch sehr gut. Und da, ja, also da ich den halt kannte und so, weiß nicht, es kam mir jetzt nicht so vor, dass der immer nur so die abgefahrenen Psycho-Dinger spielt.
Okay, aber er spielt ihn ganz gut, finde ich.
Ja, das kann er eben sehr gut.
Ja, durchaus.
Ja.
So, wusstest du, dass wohl die Schauspieler gar nicht für alle Teile ursprünglich verpflichtet waren?
Oh, nee.
Und zwar...
gefährlich.
Ja, also das ist irgendwie auch seltsam.
Ja.
Ich weiß auch nicht, wie das mit den Büchern war, ab wann sie sich da sicher war, wie viele Teile das werden und so insofern. Aber sie haben wohl ursprünglich nur für 4 Teile unterschrieben gehabt. Und dann musste man quasi danach hoffen, dass sie nicht zu viel Geld wollen, damit man sich das noch leisten kann.
Ja.
Und es hat wohl zuerst Daniel Radcliffe gesagt, dass er es wieder macht. Mhm. Und dann haben auch die ganzen anderen zugestimmt. Und bei Teil 6 hatte wohl aber nochmal irgendwie Emma Watson eigene Bedenken, ob sie es wirklich nochmal möchte.
Ja. Was das habe ich damals auch mitgekriegt.
Also irgendwie schon, ich weiß nicht, also auf eine gewisse Art und Weise natürlich nachvollziehbar, aber also sie hat ja dann auch die Entscheidung getroffen, die man irgendwie sich denkt, dass die einzig logische ist, aber naja, was soll's. Das war also bei Teil 5 nochmal spannend, ob überhaupt die Darsteller nochmal kommen. Das wäre natürlich auch sehr seltsam, wenn das da gewechselt hätte.
Ja.
Irgendwie komplett unvorstellbar.
Aber bei Teil 5 haben sie dann alle auch für die restlichen Teile vollends verpflichtet, oder?
Scheinbar. Ich weiß nicht, vielleicht, naja gut, aber wenn es ja diese Story gibt, dass Emma Watson bei Teil 6 überlegt hat nochmal, dann
okay.
Wohl nicht. Ne?
Stimmt.
Naja. Naja, jetzt ist ja alles in trockenen Tüchern. Brauchen wir eigentlich gar nicht uns groß sorgen. Was ich nicht wusste, sondern ich hätte eigentlich dann gedacht, dass eben David Yates direkt für den Rest verpflichtet wurde.
Mhm.
Der ist aber bei Teil 6 dann auch erst nochmal ausgewählt worden. Und da haben irgendwie sich einige nochmal drum beworben, dass sie eigentlich auch gerne würden. Zum Beispiel hat der Alfonso Cuarón hat eben gesagt, er würde gerne nochmal einen machen, der den dritten Film gemacht hatte. Was ich super finde schon wieder, sie haben Terry Gilliam gefragt und dann hat er irgendwie, ja, also als er darauf angesprochen wurde, dass er da auch eigentlich von Warner Brothers eben gewollt geworden wäre diesmal, hat er gesagt, sie hatten ihre Chance und sie haben es verschissen. Er ist wohl echt sauer, nachvollziehbarerweise. Okay, jetzt ist mir bei Teil 6, habe ich dann bemerkt, wer der Schauspieler von Snape ist. Und ich weiß gar nicht, ob du Galaxy Quest gesehen hast.
Nein.
Aber du hast das Bild vorhin gesehen.
Nicht. Ja, das habe ich gesehen.
Ja, und ich habe ihn einfach so im Hirn gespeichert, diesen Schauspieler, Alan Rickman. Ja, ich kenne den so. Ich habe dann irgendwie, ich glaube, beim Abspann von einem Film habe ich den Namen gelesen und dann bin ich so, hä, wen spielt denn der? Wer spielt da mit? Hä, wer ist denn das? Nachgeguckt und so, was? Und der schaut ja voll anders aus, unglaublich. Und also Snape ist ja schon in den Filmen wirklich gut durch den Schauspieler,
ja?
Also der ist top besetzt. Aber ich hätte nie gedacht, dass das jemand ist, den ich schon kenne. Und ich meine, von dem kriege ich doch seit 5 Jahren gibt es im Internet irgendwie Bildchen mit dem Typen. Und ich wusste schon ewig, wie Snape aussieht, obwohl ich die Filme nicht kenne und die Bücher nicht gelesen habe. Ich habe den nicht erkannt. Es ist unfassbar.
Das ist witzig, weil ich kenne den eigentlich, also so richtig aufgefallen ist mir der halt erst als Snape. Und darum ist, keine Ahnung, also ich glaube, ich wusste das seit dem ersten, dass der das ist.
Okay.
Und ja, keine Ahnung.
Ja, dann musst du jetzt mal Galaxy Quest anschauen und versuchen, dass du nicht Snape vor dir siehst. Gut. Mhm. Ja, beim sechsten, es ist halt jetzt dann schon merklich in den Filmen irgendwie immer so gewesen, fand ich. Oder ich habe mir oft gedacht, so, okay, muss ich halt dann im Buch gucken, dass ich alles verstehe. Also ich fand es schon oft bemerkbar. Und wobei, genau, was ich vorhin eigentlich schon sagen wollte, als du gesagt hast, dass ja jetzt im siebten das nicht mehr so einsteigerfreundlich ist vom Film her.
Mhm.
Was mich doch echt nervt an den Büchern ist, dass die Bücher auch extrem einsteigerfreundlich irgendwie sind. Da wird ja ständig alles wiederholt. Immer und immer wieder. Also ich bin jetzt beim vierten Buch und es ist bis jetzt in jedem Buch haarklein nochmal auch irgendwie für Leute, die gar nichts mehr wissen, breitgetreten worden, wie man zum Beispiel auf Bahnsteig 9¾ kommt. Dass man da durch muss. Oder wie das dann auf Hogwarts ist, dass man irgendwie an der fetten Lady mit dem Passwort an dem Bild vorbei muss. Und jedes Mal wieder wird es erklärt. Oder Quidditch wird jedes Mal wieder erklärt. Oder immer wenn zum ersten Mal in einem Buch der Malfoy, der Kleine, vorkommt, wird nochmal genau schön erklärt, dass es eine Antipathie gibt und wieso und überhaupt. Also, das ist, ich höre es halt jetzt sehr knapp hintereinander und dafür ist sehr auffallend und schon echt nervig. Weil ich weiß nicht, das ist immer so, da komme ich mir dann ein bisschen für dumm verkauft vor, ja. Ich weiß es noch, ich habe es gelesen und ich mag es gern. Ich brauche es nicht nochmal erklärt. Also ich finde, Werke sollten genug Selbstbewusstsein haben, sowas vorauszusetzen. Ja. Na gut. Aber eigentlich wollte ich ja darauf hinaus, es wird immer und immer mehr gekürzt. Und ja, dann erfinden sie noch Sachen dazu, wo sie doch eh keine Zeit haben. Sowas Bescheuertes.
Das ist schon seltsam.
Es ist, und vor allem, wenn, also, ich weiß nicht, mir fällt kein Beispiel ein, aber es gibt bestimmt Beispiele, wo es Sinn macht. Ja, dass man vielleicht irgendwie eine komplette Backstory weglässt, aber einen Schnipsel dafür braucht, damit irgendwie irgendwas im Gesamtkontext Sinn ergibt. Okay. Mhm. Wenn man dann was dazu erfindet, gut. Aber ich weiß nicht, ob du dich an die Szene erinnerst. Ich habe sie noch relativ deutlich vor Augen.
Im sechsten so Teil. Dunkel.
Harry steht in einem Londoner U-Bahn-Lokal und flirtet mit einer Bedienung. Und dann kommt Dumbledore und irgendwie will ihn abholen oder so. Und die Szene ist nur erfunden, muss ich lesen jetzt? Was soll der Scheiß? Und ich habe mir noch gedacht, das war jetzt irgendwie seltsam. Was sollte das jetzt? Also was sollte mir das sagen? Ich weiß echt noch, wie ich so da saß und so, komische Szene mir gedacht habe. Da eben auch schon gedacht habe, okay, mal schauen, was da im Buch irgendwie an Details rauskommt. Nachdem mir schon berichtet wurde, dass in den Büchern irgendwie ein bisschen mehr oder andere, / ausführlichere Techtelmechtel von Harry noch kommen wohl, dachte ich, dass das irgendwie wohl damit was sein wird, aber das kommt halt gar nicht im Buch vor. Toll. Nö. Also sowas Bescheuertes. Weil es ist zwar ja in der aktuellen Zeit quasi, aber bislang fand ich irgendwie, dass es sich schon immer so ein bisschen zurückgenommen hat aus der echten Welt. Also wenig Technik, ja, es ist nicht irgendwie, es gibt keinen Computerraum auf Hogwarts, wo die Leute dann mal schnell bei Facebook reinschauen oder sowas, ja. Was ja im Jahr 2009 durchaus möglich wäre irgendwie, wo dann eben ja der sechste Film in die Kinos kam. Also es ist zwar jetzt Zeit, aber trotzdem, ja, wirkt immer noch, als würde es in Great Britain irgendwie 70er, 80er Jahre spielen, größtenteils. Und diese Szene hat da voll mit gebrochen, weil das extrem einen modernen Touch für mich hat, sowas in der U-Bahn unten drin. War komisch. Aber gut. Tja. Das war meine Reise durch die Welt des Harry Potter bisher.
Was noch beim sechsten auch ganz interessant ist, im Buch ist es da ja so, dass, also es gibt eine Szene, da sind die irgendwie, gibt es einen Kampf in den Waschräumen von Hogwarts. Und im Buch ist das halt echt extrem blutig. So,
okay.
Da spritzt die ganze Wand voll und alles und es steht knöchelhoch, das Blut und...
Wow.
Ja, also richtig, richtig krass eigentlich. Und da habe ich mich schon gefragt, wie die das wohl im Buch, im Film umsetzen wollen. Und dann, ich glaube, der Film ist ja noch ab 6. Und das ist ja so dämlich. das fehlt halt echt. Es ist zwar dann so ein bisschen was, aber im Film ist es dann, glaube ich, so realisiert, dass die halt davon quasi nur erzählen. Irgendwie ist es halt scheiße, weil es hätte ja so toll sein können. Also nicht, dass Blut jetzt grundsätzlich toll ist, aber im Buch ist es halt schon irgendwie ziemlich geil. Tja.
So.
Ja. Zumal den 7. haben sie ja jetzt auch ab 12. Wieso dann nicht auch schon den 6.?
Ja, das ist halt, ich weiß nicht, da macht sich einfach doch stark bemerkbar, wie viel auch finanzielle Interessen hinter diesem ganzen Zeug stehen, leider.
Tja.
Okay. Apropos finanzielle Interessen. J.K. Rowling hat kürzlich ja bekannt gegeben, dass jetzt sie doch noch weitere Bücher machen wird. Also ich hoffe mal, das ist kein Hoax, es hat sich aber sehr echt angehört und zwar möchte sie wohl die Backstory zu Harrys Eltern noch erzählen, was ich ziemlich gut finde. Also das ist ja für mich so das, was immer das Interessanteste war eigentlich, wenn das so durchkam. Ja. Ich kenne halt jetzt auch noch nicht alles, ich weiß nicht, wie viel da noch kommt, was ich mir schon während den Filmen eben auch immer gedacht habe, ich habe halt immer so ein bisschen drauf gewartet, dass jetzt ich dann endlich irgendwie alles gezeigt kriege und weiß und verstehe, sodass der 7. richtig Sinn macht. Das ist halt nie eingetreten. Wie gesagt, ich fand es eine relativ seltsame Hinführung auf den 7. Und mir ist es jetzt immer noch nicht so klar. Also es gibt halt Böse und es gibt Gut und die kämpfen natürlich auch gegeneinander. Aber zumindest aus den Filmen habe ich zum Beispiel nicht rausgefunden bislang, warum überhaupt Voldemort jemals zu den Potters gegangen ist. Das weiß ich zum Beispiel noch nicht. Das darfst du mir jetzt natürlich auch nicht verraten, weil ich hoffe, es noch rauszufinden.
Ich weiß es auch nicht mehr, aber die Vorgeschichte von dem Lord Voldemort wird noch ziemlich genau beleuchtet. Von daher, okay. Das kommt, glaube ich, schon vor.
Ja, also das ist ja im sechsten Teil auch irgendwie so schon ein zentrales Element, das irgendwie nochmal so ein bisschen Rückblicke auf Tom Riddle, also eben ja. Als Jungen kommen, aber ja. Ganz, ganz knapp nur.
Und ja, also im Buch ist es schon deutlich mehr.
Ich freue mich. was ich auch ganz seltsam fand in dem Film, ich konnte diesen Wechsel von Snape irgendwie auch nicht nachvollziehen. Das war auch so, auf einmal war es so. Aber ich habe irgendwie verpasst, warum und wann. Das war auch komisch irgendwie. Aber egal. Jetzt bin ich ja auf der richtigen Seite hier. Rückblickend, jetzt wo ich ja alle Filme, also alle bisherigen Filme kenne, finde ich schon sehr auffallend, dass sie so viele verschiedene Regisseure hatten. Und es ist echt schade, weil irgendwie fehlt dieser Welt, die ja doch eigentlich den Zauber auch ganz stark ausmacht bei diesem Harry Potter-Zeug. Die eben in den Büchern geschaffen wird, die J.K. Rowling da geschaffen hat, die ist ja sehr tief. Also die ist ja enorm. Und ich finde, dass das in den Filmen kaputt geht. Dadurch, dass die sich teilweise so unterscheiden, einfach in ihrer Tonalität und aber schon auch allein im Aussehen. Ja. Mir ist dann schon wieder, kommt irgendwie oft der Vergleich, diesmal Herr der Ringe eingefallen, wo ja die Filme, also sowas Stimmiges habe ich ja eigentlich noch nie erlebt. Die haben ja wirklich, da gibt es ja auch ganz interessante Features dann auf den DVDs, die haben ja über jedes verdammte Bild irgendwie nochmal 10 Stunden Effekte drüber gelegt, damit das alles wie aus einem Guss ausschaut. Wirklich überall dieselben Farben hat und sonst was, dass du einfach immer komplett in dieser anderen Welt bist. Ja, da schaut keine Farbe, hat da auf dem endgültigen Bild so ausgeschaut, wie sie es eigentlich gefilmt haben. Und das ist was irgendwie bei diesem Harry Potter Werk in den Filmen fehlt. Und wie gesagt, so dieser erste Film hat auf mich diesen Fernsehfilm-Touch. Und jetzt die späteren werden natürlich irgendwie immer bombastischer und gewichtiger und, ich sage jetzt mal, geschleckter, Hollywood-mäßiger. Und das ist schon so ein Kontrast, der ein bisschen, ich weiß nicht, ist nicht von Vorteil, dieser Kontrast.
Ja.
Naja.
Ich glaube, bei den ersten Filmen da, also einerseits sind die halt schon ziemlich alt, 10 Jahre älter halt als jetzt und außerdem waren die sich damals vielleicht auch noch gar nicht so sicher, ob das jetzt so der Oberburner wird und darum haben die da auch gar nicht so viel Geld reingesteckt. Ja, ich meine, jetzt kann man da reinbuttern, was geht, weil man sich sicher sein kann, dass es wieder reinkommt und
Klar, das stimmt natürlich. Hast du mal irgendeins von diesen ganzen Computerspielen gespielt, die es dazu gibt?
Nö. Keine Ahnung.
Aber habe ich das richtig verstanden? Vor, ich glaube, 2 Wochen oder sowas war wieder Quidditch-WM. Oder? Da gibt es doch so Verrückte. Ich weiß gar nicht, wie. Ja. Weißt du, hast du mal was gesehen? Wie machen die das?
Ich glaube, ich habe bei der Tagesschau das gelesen.
Oh, weia.
Und das ist ganz seltsam. Es gibt sogar einen Besenhersteller, der extra nur dafür Besen baut. Das sind so ganz kurze Besen.
Oh nee.
Und die muss man sich dann halt während dem Spiel, also die rennen quasi auch nur auf so einem Rasen rum.
Ja.
Und man muss sich halt dann den Besen die ganze Zeit bescheuert zwischen die Beine halten. Und der Besen darf nicht den Boden berühren und man muss ihn zwischen den Beinen haben, bla bla.
Oh Mann.
Ja. Aber ich stelle mir das schon sehr komisch vor. Es kann ja auch irgendwie nicht so funktionieren.
Eben, das ist der ganze Reiz des Ganzen ist doch, dass du nicht am Boden bist.
Ja.
Ach ja, Jemine. Na gut, also jetzt kann ich quasi mich im vierten Teil befinden, sagen, es ist in etwa so, wie ich es mir vorgestellt habe. Es ist sehr unterhaltsam. Und aber also so den Reiz, wie jetzt zum Beispiel, also ich habe Herr der Ringe, um mal wieder dazu zu kommen, den habe ich auch nicht gelesen gehabt, bevor ich den ersten Film gesehen habe. Den habe ich dann zufällig eigentlich irgendwie mal geguckt. Und dann war der Film aus und ich war am Ende. Ich habe gedacht, was? Der Film ist jetzt aus? Und sofort nachgeguckt, wann der nächste kommt. Und das war noch eine ganz schöne Weile hin. Dann habe ich mir am Tag drauf die Bücher geholt und habe sie am Wochenende drauf gelesen. Ja, also da war ich echt ganz schön gefesselt davon dann. Und ich also muss sagen, ich halte diese Herr-der-Ringe-Verfilmungen für mit die besten Filmversionen oder also Buchverfilmungen, die ich kenne. Also da sind natürlich, gibt Unterschiede. Und auch damals konnte ich das relativ gut irgendwie im Vergleich quasi mir bilden, dadurch, dass ich es relativ zeitnah ja gelesen hatte. Übrigens so eins der ersten Bücher, die ich damals dann auf Englisch gelesen habe. Aber die Änderungen oder Kürzungen, die es da gibt, finde ich allesamt eigentlich gut gemacht. Und also das ist schon ganz, ganz großes Kino. Genau. Also das muss ich sagen, ist bei Harry Potter nicht so gut gelungen. Aber ja, es hat trotzdem für durchaus gute Unterhaltung gereicht.
Genau.
Keine Frage. Okay. Tja, weiß nicht. Gibt es noch, lustige Anmerkungen zu Harry Potter? Ich habe ewig viel natürlich mir wieder Zeug angelesen und ich bedauere irgendwie fast, dass wir das jetzt machen müssen, in Anführungsstrichen. Ich würde da ja bei sowas eigentlich gern alle Bücher schon gehört haben und schon 2 Wochen Zeit gehabt haben, um Wikipedia in mich aufzusaugen und so, aber ja, hilft ja nichts, ne?
Wir können ja dann im Sommer nochmal,
ja, genau,
wenn dann
wenn
endlich alle raus sind.
Der Marathon, der Kinomarathon war.
Ja.
Oh weia, nee, ich weiß nicht, ob mein Hintern das noch mitmacht. Ich bin ja auch, ich war schon eher negativ überrascht von diesem Kinobesuch. Aber wie gesagt, dazu in der normalen Folge vielleicht noch ein paar Worte dann. Dann, dann landen wir mal und stecken unsere, wie heißt es, Nimbus 2000 wieder weg. Und schön, dass ihr zugehört habt. Ich bin sehr interessiert an anderen Meinungen zu all diesen Fragen. Irgendwie, ich möchte
nicht
gespoilert werden. Wer mich spoilert, kriegt eins mit dem Nimbus 2000 übergezogen. genau, nee, aber also wenn ihr auch erzählt, wie ihr zu Harry Potter gekommen seid, wie ihr die Filme findet, ob ihr die Bücher im Vergleich kennt und, finde ich alles durchaus spannend.
Ja.
Genau, gut. Übrigens, Henning, schau Scott Pilgrim.
Immer noch.
Naja, so schaut's aus. Gut, also dann, wir hören uns, ich kann es gar nicht genau sagen wann, vermutlich in ungefähr einer Woche wieder und schaut nicht zu viel Sport. Bis dann, ciao.
Ciao.
Bing, bing, okay.
Blub.
Mann, bin ich kaputt, ey. Ich werde krank auch.
Oh,
scheiß Wetter. Ist bei euch auch so verschneit und kalt?
Ja.
Das ist nicht so toll.
Naja, ich habe nichts gegen Schnee.
Ja, nee, prinzipiell auch nicht. Aber so mit eh schon erschöpft und dann jeden Tag rein und raus und so.
Ja, klar.
Gibt Tolleres. Okay. 52, nicht wahr?
Ja.
Okay. 2 Wochen waren jetzt seit der letzten Folge, ne? Letzte Woche war gar nichts und jetzt ist dann schon wieder Dienstag,
ja, genau. Ja.
Okay. Oh mein Gott. Gut. Boah, ich bin echt ausgelaugt, warte mal. Mal die Augen reiben. Jetzt bin ich nämlich gerade auch schon irgendwie so lange wieder zu Hause, dass sich die Erschöpfung breit machen kann.
Ja.
Aber das kriegen wir schon jetzt. Wer hat gelacht? Herzlich willkommen. Hallo? Bist du noch da? Wo war er? Sebastian? Das ist die Frage, ob du mich hörst und ich dich nicht oder andersrum.
Hallo?
Ah, hörst du mich jetzt wieder?
Ja.
Was war denn jetzt? Oh, du warst weg. Oh, war meine Verbindung weg, kann das sein?
Ja, so sah es zumindest für mich aus.
Mal überprüfen. Oh, tatsächlich, ich hatte den Disconnect. abgefahren. Na gut,
tja.
Dann, was war denn das Letzte, was du gehört hast?
Dass die Konfrontation am Anfang vom siebten Teil abgefahren war.
Ah, okay.
Oder irgendwie seltsam war oder irgend sowas.
Na gut. Tja, dann, ach, ist das furchtbar. Ich habe jetzt gerade im Kopf mir schon ausgemalt, na toll, was ich da wieder rumschneiden muss dieses Mal.
Tja.
Okay. Mund ist sehr trocken. Ich sehe auch jetzt gar nicht, wie lange wir haben, aber so ein Stündchen wird es schon sein.
Ja, doch. Also mehr. Also ich habe jetzt eine Stunde aufgenommen und dann kommen da ja noch 10 Minuten ja. dran oder so.
Ach, gut, gut. So, und habe ich das richtig interpretiert? Dein WordPress leidet unter Überlast.
Meins nicht.
Okay.
Aber ganz seltsam, ich habe halt für einen Kumpel, der sich gerade mit seiner Freundin für 8 Monate in Uganda befindet,
wow, okay.
Halt einen WordPress-Blog eingerichtet. Und das Komische ist, der spielt
manchmal total. Ach, das war, manchmal als wir die Theme-Diskussion hatten, die Theme-Library-Diskussion.
Ja, genau.
Ah, ja.
Das sind
ja, wir
die.
Streiten ja doch noch, ist ja alles gut.
ja, und das ist halt total seltsam. Der hat halt plötzlich mal, braucht von einen auf die andere Minute halt irgendwie 3-mal so viel Speicher. Und also normalerweise, also ich habe ja nur so einen ganz normalen Webspace und da habe ich irgendwie normalerweise 20 MB Speicher, dass das verbrauchen darf.
Ja.
Und es braucht dann halt plötzlich mal 60 oder so. Und jetzt hat der Hoster mir freundlicherweise 64 MB zugestattet.
Aha.
Aber es haut es halt trotzdem manchmal noch raus. Und
ach, WordPress ist schon toll, ja.
Ja, so beschissen. Vor allem, wenn du da mal bist, dann kannst du irgendwie zumindest jetzt für Leute, die sich halt eh nicht so mit dem ganzen Zeug auskennen, kann man jetzt nicht einfach mal sagen, so, ich habe jetzt die Plattform gewechselt und funktioniert jetzt alles anders irgendwie.
Ja.
Und darum ist es jetzt halt blöd. Jetzt habe ich gestern da die Beta von WordPress 3.1 installiert.
Mhm.
Und es sah auf den ersten Blick irgendwie besser aus, aber da das so total willkürlich kommt, weiß ich jetzt nicht, ob es wirklich was gebracht hat.
Hm. Ja, WordPress ist schon was ganz Spezielles. Ich kenne ja da auch irgendwie die Schmerzen, die man hat, wenn man das benutzt. Weißt du, was auch ganz geil ist? Wenn du WordPress benutzt, um einen Podcast zu betreiben, ist noch viel spaßiger. Nee, also vor allem, also schrecklich, ich habe ja auch ein paar Plugins für WordPress geschrieben, das ist, also was die für ein Kraut rauchen, also eine Code-Architektur haben die da drauf, Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob du auch schon mal dich mit The Loop rumschlagen durftest, das ist also sowas Bescheuertes habe ich echt noch nie erlebt, beziehungsweise doch so, seit gestern sind wir in der Implementierungsphase. Und also ich gebe dir einen guten Rat, wenn du es irgendwie vermeiden kannst, dann mach bloß niemals was mit Java Server Pages. Das ist wirklich das Schrecklichste, was
das habe ich auch schon gehört, dass das
Wahnsinn
ganz schlimm ist.
Also und es ist das Schönste an Java ist ja, dass du es mit Eclipse benutzen musst. Wahnsinn. Ich habe heute dann, unser Projekt ist so groß, dass irgendwie scheinbar mein Eclipse nicht mehr damit zurechtkommt dann nach einer gewissen Weile. Also so nach einer Zeit gehen bestimmte Funktionen nicht mehr. und der Undo-Manager schlägt dann immer fehl. Du kannst dann nicht mehr rückgängig machen. Das ist fantastisch. Ah. Da fühlst du dich total wohl und sicher dann, wenn irgendwie so schreckliche Fehlermeldungen kommen, wenn du auf zurückklickst. Ja? Also so, da macht es richtig Spaß. Na, grausam. Okay, so. Tja. Haben wir noch was? Nee, ne? Machen wir mal den Kasten dicht jetzt hier.
Ja.
Und 1, 2, 3.